Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch. Liebe Grüße nach Bern, wieder zurück aus Kreta. Wie geht's dir, Fabu?
Hoi Tobi, geht mir gut, wieder zurück aus der Ferien. Wir waren noch in Athen am Schluss. Genau, also die Gefahr ist gross, dass es technische Probleme gibt hier in der Schweiz, das wissen wir ja. Grundsätzlich alles okay, du bist auch wieder daheim, gell, in Zürich?
Ich bin auch wieder daheim und mich hat auch die als erstes Willkommensgeschenk in der Schweiz, zuerst mal die Grippewelle, slash vielleicht Corona-Welle, ins Bett gelegt, wo da alle haben aktuell. Also, ja, aber jetzt wieder fit und voller Freude auf den Podcast.
Hast du einen Corona-Test gemacht?
Ja.
Was hast du für Feedback bekommen? Letzte Woche war eine recht intensive Diskussion, habe ich gefunden, zwischen uns zu nennen.
Nur ausschließlich positives Feedback im Fall. Also es hat ein paar, die das Gefühl hatten, wir sind ein bisschen sehr basellastig in den letzten Wochen. Aber wenn ich auf die Tabellen schaue, ergibt sich das auch irgendwie so, dass man halt ein bisschen mehr über den FCB redet als über andere Clubs. Und jemand hat geschrieben, wir sind ein Wannabe-Doppelpass. Ich weiß nicht, ob das ein positiv oder negativ ist. Aber grundsätzlich sehr, sehr positiv. Also wir sind, glaube ich, unterhaltsam unterwegs.
Also wannabe, da kommen wir die Spice Girls sind. Da bist du auch zu jung dafür.
Nein, absolut nicht. Hey. Oh. Ich bin ja absolut Spice Girls, absolut mitbekommen. Und jetzt gerade kurz, vielleicht auch die es interessiert, kleine Netflix-Tipp, die Beckham-Doku. Auch wieder sehr, sehr Spice Girls-lastig, logischerweise.
Also was heisst das, ein Wannabe-Doppelpass, dass wir so gut sind? Oder so süß?
Du.
Lämmerslast da.
Du wärst gerne der Stefan Effenberg und ich wäre gerne der Mario Basler, aber irgendwie sind wir es nicht.
Ich wäre gerne der David Beckham oder der Neymar, wenn wir schon dabei
ja.
sind. Aber ja, Feedback ähnlich wie dort. Kritisch, aber auch, vor allem Leute, die mich gerne haben, oder privat, gesagt, die sind ein bisschen zu weit gegangen. Es gibt, also King, gut, die haben nichts gesagt, aber es gibt zwei, drei Leute, die mich gerne haben. Es ist erstaunlich. Ich sind ein bisschen zu weit gegangen in der Wortwahl, wo es um Heiko Vogel ist gegangen, um mich entschuldigen, wenn es so war. Ich habe einfach zum Ausdruck bringen, dass sein Auftreten nicht immer so ist, wie ich mir es vorstelle. Vielleicht habe ich das eine oder andere Wort ein bisschen übertrieben formuliert. Tut mir leid, wenn das so war. Grundsätzlich bleibe ich aber bei meiner Meinung, dass sein Auftreten sicher ausbaufähig ist.
Jetzt ist aber auch nicht die richtige Entschuldigung. Es tut mir leid, falls ich etwas gesagt habe, wo über die Grenze gegangen ist, aber eigentlich stehe ich zu dem, was ich gesagt habe.
Ja doch, für die Wortwahl vielleicht. Wenn ich dir sage, du sagst XXX, dann sagt mir das so nicht. Aber man kann ja sagen, ich finde dich blöd. So habe ich es gemeint. Kommst
du
nachher?
Also, du findest den Heiko Vogel blöd.
Wannabe. Was ist aktuell vielleicht ein Randsportart, was heute nicht? Deine langweilige Formel 1 ist, glaube ich, ein Shit, aber lassen wir das. Bevor wir zu ernsteren Themen kommen, was ist noch? Was liegt dir auf dem Magen?
Ja, es sind Sachen Randsportart nicht, ausser ich habe liebe Grüße an Sergio vom Schweizerischen Fußballverband. Er hat gefunden, er sei erstaunt, dass wir wegen dem Randsportarten-Thema keinen Shitstorm bekommen. Dass wir da einfach alle Sportarten außer Fußball als Randsportart bezeichnen.
Sagen, was ist, oder? Ich meine, es ist ja die Wahrheit. Das ist alles ein Randsport gegenüber König Fußball. Und wegen dem bin ich gleich grosser Fan von vielen Randsportarten oder Sportarten. Kann man so zusammenfassen?
Naja, aber ich habe wirklich nur Formel 1 verfolgt, wo in Katar die Leute fast krepiert sind während dem Rennen, weil es so heiß gewesen ist. Also da irgendwie, sind ja fast in Ohnmacht gefallen während dem Fahren. Der eine hat irgendwie zwei Runden lang einen Helm gekotzt und so. Das ist wirklich richtig wild gewesen. Katar kennst du ja auch noch. Du bist ja auch der gewesen, letztes Jahr. Man meint man zumindest. Und, jetzt hat man einfach die Zunge rausgestreckt. Ja, und sonst, du möchtest wieder über deine Dolphins reden, damit ich nachher einen Dolphins-Kommentar bekomme.
Nein, Schwachsinn ist nochmal ein Hilfsbegriff, Formel 1-Rennen in Katar um diese Jahreszeit. Aber lassen wir das. Ja. Vielleicht trifft der Ausdruck auch auf die WM-Vergabe von FIFA auf die angedenkte WM-Vergabe von FIFA zu. 2034 wahrscheinlich in Saudi-Arabien ist alles angedenkt so. 2030, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Spanien, Marokko, Portugal plus Spiel in Argentinien, Chile und Uruguay. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, also Saudi-Arabien ist noch nicht fix, aber Spanien, Marokko, Portugal plus je ein Eröffnungsspiel in Argentinien, Uruguay und was ist das dritte gewesen?
Ich glaube Chile.
Chile, ja, das stimmt.
Was meinst
du? Ich glaube, es ist ein klassischer Infantino-mäßiger Kompromiss. Also man muss die WM nicht nach Südamerika gehen, weil das ja eigentlich auf der Hand gelegen ist nach 100 Jahren Jubiläum, nach der ersten WM in Uruguay. Haben sich natürlich viele Hoffnungen gemacht, aber die Bewerbung mit, ich glaube, deutlich mehr Ländern nochmal in Südamerika und die Infrastruktur, wo man ja auch sehr viel Geld hat, glaube ich, müssen die Hand nehmen. Ich glaube, auf so Sachen verzichtet man vielleicht aktuell bewusst. Und darum gibt man diesen drei Eröffnungsspiele und Spanien, Marokko, Portugal finde ich eine hervorragende Wahl. Also Spanien und Portugal, vor allem Spanien, ein paar richtig, richtig geile Stadien, die wissen, wie man so ein Turnier organisiert. Und Marokko kann nur profitieren von dem. Die haben ja, ich weiß nicht, ob man schon mal Bilder oder Videos gesehen hat von diesen Casablanca-Derbys zum Beispiel. Das ist absoluter Wahnsinn, was in dieser Liga in Marokko zum Teil passiert und wie heißblütig die Fans sind, wie fußballverrückt das Land ist. Wenn es vielleicht nicht immer auf der obersten Etage von der Fußballbühne ist. Und die können nur profitieren von der Vergabe. Da gibt es vielleicht ein, zwei lässige Stadien in dem Land. Ja, ich finde das eine sehr, sehr gute Wahl.
Ja und nein. Ich hätte es natürlich wunderschön gefunden, eine WM in Südamerika, 100 Jahre, wie du richtig sagst, 1930, erste WM Uruguay. Man hätte es wirklich können verteilen auf diverse Länder. Vielleicht wäre auch Brasilien halt nochmal zum Zug gekommen mit zwei, drei Stadien. Hat man nicht gemacht. Finde ich wirklich schade. Chancen verpasst, weil es wirklich schön war und naheliegend. Ich finde es auch schön, Spanien, Marokko, Portugal. Vor allem, ich habe das Stadion gesehen in Casablanca, wahrscheinlich das Finalstadion vielleicht sogar. Ein riesen Tempo sowieso, wenn wir mal die Bilder schauen, Nou Camp, das neue Bernabeu, was da für Stadien stehen, ist schon gigantisch, sehr cool. All drei coole Fußballländer passt. Ob man jetzt nur drei Spiele auf Südamerika geht, aus historischen Gründen, darüber kann man tatsächlich diskutieren. Einerseits, ja, ist nicht ganz so klimafreundlich, das ist nur eins. Andererseits ist es für die Teams, die dort spielen, sicher ein riesen Nachteil, dann auf Europa oder Marokko rüber zu fliegen. Ich finde das ein speziell, wenn schon hätte man können, je eine Gruppe dann spielen, aber dann wäre es nachher vor dem Achtelfinal kompliziert worden. Also irgendwie passt es noch nicht ganz, aber wer hätte gedacht, dass mal eine WM in Katar stattfindet. Ich finde es okay, dass es wieder in Europa ist. Die letzte WM in Europa, wenn wir Russland jetzt mal ausklammern, ist 2006 in Deutschland gewesen, von dem her ist das schon okay. So. Saudi-Arabien wiederum, vier Jahre später, würde ich sehr fragwürdig finden.
Wird wahrscheinlich aber so kommen, ziemlich sicher. Aber ich verstehe den Punkt von Südamerika. Ich verstehe auch den Punkt, wo sagen, gerade sechs Teams, wo jetzt sechs Länder, die fix qualifiziert sind für die WM, ist gerade ein bisschen sehr wild. Also Marokko ist fix dabei, Portugal, Spanien, Argentinien, Uruguay und das dritte, was ich schon wieder vergessen habe.
Chile, gut, die hat sich eh auch qualifiziert, oder?
Chile ist ja so viel Mal dabei gewesen in der letzten WM. Sie sind ja richtige WM-Favoriten.
Ich glaube, es sind 7 von 10 oder 6 von 10 in Südamerika jetzt in diesem aufgebleiten WM-Ding dabei. Jetzt, aber ja, okay, kann man kritisieren.
Ja, aber was ich noch, also weißt du, da ist ja wieder der grosse Aufschrei wegen CO2 Südamerika, okay, absolut einverstanden. Aber also Marokko, Spanien, Portugal sind im Fall nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt und ich glaube, ich bin dann irgendwann, wenn ich den Aufschrei ein bisschen durchgelesen habe, zur Erkenntnis gekommen, dass die Leute einfach nicht wissen, wo Marokko liegt, auf der Weltkarte.
Ja, es ist ja vor allem darum gegangen, wegen Südamerika, oder?
Ja, aber konkret auch wegen Marokko.
Ah, okay, ja, das ist also, tatsächlich speziell.
Dass wir es über zwei Kontinente müssen machen und was für ein Blödsinn und so dabei ist, das ja wirklich also fast nebeneinander.
Da kannst fast über schwimmen, ja.
Wenn wir schon bei den Nationalmannschaften sind, müssen wir natürlich auch leider über ein wenig gutes oder schönes Thema reden. Eigentlich wäre mein Flug in Es ist jetzt 10:30 am Morgen, Dienstag, wäre jetzt gegangen, in Richtung Israel. Leider können wir die Reise aber nicht antreten. Es sind sehr, sehr unschöne und dramatische Ereignisse, die da seit dem Samstag in dieser Region passieren. Natürlich aus ein bisschen egoistischer Sicht, mich schießt es richtig an, dass ich das schöne Land nicht habe. Darf jetzt das erste Mal gesehen. Ich habe mich sehr gefreut, das erste Mal nach Israel zu reisen. Du hast mir ja gesagt, wie cool das ist. Und wir haben am Strand in Jaffa schon zum Kaffee abgemacht gehabt. Und zum anderen ist natürlich schon auch, also ist wieder mal krass, wie sagt man, wie fest der Fußball kann eine Nebensache werden, wenn so etwas passiert, oder?
Ja, absolut, natürlich. Es ist Horror, schrecklich. Die Bilder, die man nicht wegschauen kann, was da passiert ist, ist grauenhaft. Wirklich, logischerweise spielt Fußball überhaupt keine Rolle in dem Moment. Und es ist ja so, ja, ich würde jetzt auch am 10. Mittag fliegen auf Tel Aviv. Was wirklich auch sehr eine schöne Stadt ist, sehr ein schönes Land. Das wo jetzt wieder mal mega Unruhe sein. Horror, eben, es fehlen einem eigentlich fast die Worte und es ist auch noch spannend, so zu verfolgen, wie man darauf reagiert, oder? Du hast das vorhin auch angesprochen, wo wir kurz geredet haben, vielleicht kannst du dann erklären, was dir aufgefallen ist. Klar, es ist eine riesengroße Betroffenheit und man weiss gar nicht, wie damit umgeht. Wir können auch viel zu wenig beurteilen, was das für die Menschen bedeutet. Das ist ja eine jahrtausendalte Auseinandersetzung schlussendlich, wo so viel Hass um ist. Für uns unvorstellbar.
Ja, und da kommt eben gerade ein bisschen der Punkt, oder? Wir müssen jetzt wirklich nicht, oder ich glaube, das ist ein viel zu komplexer Konflikt über weiss ich wie viele Jahrzehnte, wo schwierig ist, jetzt in so einem Fußball-Podcast zu besprechen. Aber ich finde, am Schluss vom Tag, wenn du die Videos anschaust und so, das hat einfach irgendwie, ich finde das entsetzlich, was da passiert. Und ich finde es wirklich schon auch krass zum Beobachten, wie die Sportwelt komplett schweigt. Also ich habe gestern Abend dann mal gesehen, Inter Miami ist wirklich einer der ersten Fußballclubs, der sich gemeldet hat auf Social Media und die NFL als Liga. Aber sonst, also weißt du, das gefühlt für jedes Ereignis, für jede Tragödie gibt es Fußballer, die sich da zu Wort melden und Bilder posten und eine Meinung zu was auch immer haben und da nichts. Spannend zum Beobachten, muss ich wirklich sagen.
Das ist eine mega interessante Beobachtung. Ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, was vielleicht auch vielsagend ist. Ich bin aber auch maximal inaktiv, selber auf Social Media, ich konsumiere nur. Es ist auch spannend, jetzt weiter zu verfolgen, was passiert, oder? Genau diesbezüglich, die sich Leute positionieren, warum nicht. Es wird sicher ein grosses Thema werden, da hast du völlig recht.
Ja, also ich bin entsetzt. Ich bin wirklich mehr, weißt du, so als Journalist wirst du recht abgehärtet durch all die Videos, die ungefiltert in die Redaktion kommen, aus, weiss auch nicht, Erdbebengebiet, weiss auch nicht, die ganze ISIS-Thematik dazu mal, all die Videos, wo dann ungefiltert in die Redaktion gekommen sind. Und irgendwann wirst du abgehärtet, aber, also, was jetzt da aus Israel zu sehen ist, das, also weißt, und ich bin nicht einmal Vater und gewisse Videos für Kinder und so, es ist wirklich völlig crazy.
Es ist glaube ich auch so, je näher dass es zu uns kommt, desto mehr beschäftigt es uns. Oder? Es gibt ja wahnsinnig viele schlimme Kriege in Jemen früher, in Afrika gibt es Hungerkatastrophen, das ist alles schrecklich, Millionen von Toten schlussendlich. Da sind wir abgestumpft, leider, im West. Aber je näher, dass es kommt, das könnte du sein, wo an dem DJ Music Festival war, oder? Das könnte jeder von uns fast sein. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, der uns dann logischerweise mehr beschäftigt. Als es, ja. Leider ist es so. Das ist halt einfach eine menschliche Reaktion, ja.
Ich habe ja, das Nazi-Spiel ist logischerweise verschoben worden. Also ich habe zwar gestern mit der Verantwortlichen vom Schweizerischen Fußballverband gesagt, so, es hätte ja auch einen Moment gegeben, wie der Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund, wo die UEFA nicht so wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl gezeigt hat. Aber, also offenbar ist das sehr schnell klar gewesen, dass das Spiel verschoben wird, dass es auch nicht auf neutralem, Platz irgendwie stattfindet. Jetzt ist aber die Frage, wie es weitergeht, oder? Also, die Israelis dürfen aktuell nicht ausreisen aus ihrem Land. Und am Samstag müssten sie, oder am Sonntag, Samstag oder Sonntag müssten sie in Kosovo spielen. Und, also, kann man das den Spielern überhaupt zumuten? findet das Spiel statt. Wenn das nicht stattfindet, dann hat man auch ein Kalenderproblem. Könnten die Israelis überhaupt noch in dieser Gruppe weiterspielen? Also, was hast du dir da so für Gedanken gemacht? Es ist ja sehr viel, sehr unklar jetzt.
Ja, es gibt ja verschiedene Szenarien. Im Idealfall können sie am Sonntag spielen, wobei ich natürlich grosses Verständnis, wenn sie einerseits nicht ausreisen können und andererseits nicht wollen spielen. Ich meine, sie sind im Krieg, wie es ihr Präsident formuliert hat. Es gibt wichtiger so als Fußball. Andererseits muss die EM stattfinden, wird die EM stattfinden, müsste eigentlich theoretisch bis 23. November alle Quali-Spiele durchgeführt werden, damit man auch die Playoffs kann auslosen kann. Am 2. Dezember ist schon die EM-Auslosung, wo noch ein paar Plätze freigehalten werden für die Playoffs im Frühling. Es gibt Daten, wo man Gruppen fertig spielen könnte. Anfang Januar ist, glaube ich, das Datum. Oder halt im März, kurz vor diesen Playoffs. Dann ist mit riesen Aufwand für die UEFA verbunden, wo sie Plätze müssen freihalten müssten. Wer wird der erste, zweite, dritte Schweizer Gruppe? Ja, viele Fragezeichen. Im November könnte die Schweiz theoretisch gegen Israel spielen. Vermutlich sehr ja Wochen, Trainingswochen vor dem Spiel gegen Kosovo und vor dem Spiel in Rumänien. Und die Trainingswochen sind ja nicht so wichtig, wie man, oder aber nicht so intensiv, wie man mitbekommen hat. Vielleicht könnte man dort am Mittwoch gegen Israel spielen, auf Zypern oder so, oder in Athen, wo immer. Aber das Spiel von Israel gegen Kosovo müsste dann auch noch stattfinden. 4 Spiele sind unrealistisch für Israel in dieser Zeit im November. Also viele Fragezeichen. Wird Israel vielleicht sogar ausgeschlossen ist auch ein falsches Wort, aber kann schlichtweg nicht fertig spielen, die Qualifikation. Ja, es ist eine schwierige Situation und logischerweise ist es jetzt nicht das Wichtigste, wie wir gesagt haben, und andererseits muss es ist halt einfach so, es muss weitergehen und es müssen Lösungen gefunden werden, Terminlösungen. Wenn ich die Lösung hätte, würde ich sie sagen, du einfach, dass sie ganz viele intelligente Leute zum Verhandeln und überlegen, man muss jetzt so ein bisschen abwarten, wie es weitergeht, logischerweise, in der Region.
Ich weiss auch nicht, wie gescheit das ist, wenn die jetzt spielen am Samstag, Sonntag. Die sind ja wahrscheinlich mit den Köpfen ganz neu mit anders als jetzt beim Fußball. Haben natürlich Familienmitglieder oder so, die sich Sorgen machen oder die irgendwie betroffen sind von dieser Situation. Darum, ja, es ist ja schon noch krass, wenn du auf die Tabelle schaust. Also, es ist ja deutlich enger, als wir können vermuten, vom Start von dieser Gruppe. Also, die Schweiz ist 3 Punkte vor Rumänien. Ich glaube, Israel 1 Punkt nochmal dahinter. Also, da wäre jetzt eigentlich noch alles offen in den nächsten Wochen. Und was schon auch verrückt ist, wie unglaublich politisch die Gruppe ist, oder? Also, du hast die Schweiz, so das Land, das sich als absolut neutral schmückt, historisch. Dann hast du Belarus, wo eine Kriegspartei ist und das Spiel noch in Serbien stattfindet. Dann hast du Rumänien, wo irgendwie aufgrund von dieser Nähe zu oder Sympathie zu Serbien für Spielunterbruch gesorgt hat gegen Kosovo. Mhm. Du hast Kosovo, wo auch in der Region, also da gibt es ja auch aktuell absolute Spannungen wieder. Und jetzt hast du noch Israel, wo direkt in einem Krieg involviert ist. Also eigentlich ist es mega crazy.
Ja, interessante Beobachtung, absolut. Man kann sich die Frage stellen, Israel ist glaube ich nicht immer in der UEFA gewesen, aber ich kann mich jetzt täuschen, aber bei Belarus, ja, es stellt sich wirklich die Frage, warum dürfen die mitspielen? Müssen andere Leute entscheiden? Absolut. Aber ist Kriegspartei in dem Sinn? Für Russland? Ja, es ist nicht eine ideale Auslosung, aber es ist schon eine ideale Auslosung. Es gibt ja viele Konstellationen, die gar nicht möglich sind bei Auslosung, wo gewisse Staaten, andere Staaten nicht akzeptieren. Stichwort Kosovo. Ja, das ist halt einfach leider der Zeitgeist. Und ja. Aber es ist schon so, es ist gerade unglücklich, ja.
Zum vielleicht wieder ein bisschen die Situation auflockern. Meinst du, wie hat der Cerdan Shaqiri sich gefreut? Er ist ja am Sonntagabend in Chicago ins Flugzeug gestiegen. Währenddem hat dann Nazi und Mannschaftsrat also er ist nicht dabei gewesen, in dieser Sitzung, weil er eben im Flugzeug war, hat entschieden, dass man später einrückt, also am Mittwoch anstatt am Montag. Und dann landet er gestern Morgen irgendwann in Zürich und sieht auf seinem Handy, oh, ich muss gar nicht einrücken und heute hat er noch Geburtstag, ich muss an meinem Geburtstag gar nicht trainieren.
Ich kann mir vorstellen, dass er wahnsinnig Freude hatte, wenn ich jetzt gerade ehrlich bin, weil ja. Der Freitag einfach so ihre Heimat noch Freunde besuchen, Familie besuchen, hat er sicher nicht abgelehnt. Was ich da nicht ganz bin nachgekommen bei dieser Begründung, warum dass sie nicht eingerückt sind, hätten sie die Chance gehabt, Wochen zu trainieren, ist logistische Gründe. Ich meine, das Hotel vom Menti auf bis Mittwoch oder bis Menti auf Dienstag ist ja gebucht gewesen. Okay, Dienstag auf Mittwoch, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat man... Ich finde, man hätte auch trainieren können, aber es ist okay, so wie es ist. Sie rücken jetzt am Mittwoch ein und können sich dann gut auf den Match vorbereiten. Das ist sicher, wenn wir beim Sportlichen sind, nicht schlecht für die Schweiz, dass das Spiel nicht stattfindet. Das wäre ein heisser Tanz geworden, aufgrund der Tabellenkonstellation. Vielleicht jetzt in die nächsten zwei terminierten Spiele, Heimspiel gegen Aussenseite, wo man eigentlich 6 Punkte darf holen. Also könnte die Situation relativ entschärft sein, wenn es auf Rumänien geht, im Idealfall für die Schweiz. Also wenn sportlich gesehen ist die Absage so dumm, wie es jetzt tönt. Und wie gesagt, es ist schlimm, was passiert, aber wir reden jetzt wieder über Fußball. Vielleicht gar nicht so schlecht für die Schweiz.
Was ja schon noch interessant ist, du hast jetzt die Thematik mit Captain und Trainer, wo irgendwie andere Interpretationen haben von intensivem Training im letzten Zusammenzug. Und jetzt wird der Zusammenzug verschoben, obwohl man ja eben vielleicht können zusammen trainieren, Mannschaftsbilden machen. Es heisst immer, man hat jetzt wenig Zeit miteinander in dieser Nazi und. Mir ist absolut klar, also gerade zum Beispiel der Granit hat ja, ich weiss auch nicht, wie viele Spiele jetzt schon absolviert im 3-Tages-Rhythmus, auch Manu Akanji und so weiter, dass die absolut froh sind, 2 Tage frei zu haben. Es ist klar, ist auch ein logistisches Problem, oder? Es ist auch noch Ulma in St. Gallen. Also, die Hotelzimmer sind jetzt nicht gerade alle verfügbar. Bei dem Standort, den man sich jetzt ausgesucht hat für den Zusammenzug. Irgendwelche Möglichkeiten hätte es ja sicher gegeben, aber, ja, ich habe das noch spannend gefunden. Vielleicht tun wir da wieder zu viel interpretieren, aber, dass die Trainingsthematik hast und dann tust du aber lieber den Zusammenzug dann wieder verschieben und hast ja dann eigentlich wahrscheinlich auch kein Training. Es hat dann geheissen, das öffentliche Training werde dann ein bisschen intensiver am Mittwoch, als es vielleicht jetzt gestern gewesen wäre. Und dann ist am Donnerstag geschlossenes Training und dann, ja. Aber ja. Was meinst du dazu?
Aber das, was ich eigentlich schon angedeutet habe, ich finde, speziell hat man jetzt nicht die ganze Woche durchgezogen, wenn man schon die Problematik und Thematik hat im September mit dieser Geschichte um einen Granit herum, die die Intensität bemängelt hat. Auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass es eine Lösung gegeben mit einem Hotel, wenn ich ehrlich bin, wir reden von Schweizer Nationalmannschaft. Ganz grundsätzlich aber wird das eine Episode bleiben, oder? Die Qualifikation, die musst du einfach schaffen, egal, wenn du jetzt kein einziges Training mehr machst. Du musst einfach in dieser Gruppe weiterkommen, du musst die EM erreichen und abgerechnet wird nächstes Sommer in Deutschland in der Europameisterschaft. Es ist jetzt nicht die spannendste Woche rund um die Schweizer Nationalmannschaft, finde ich, weil eben, ich meine, jetzt hast du Weißrussland, Belarus, musst einfach gewinnen am Sonntag und dann gehen die Spieler ja schon wieder zurück zu ihren Clubs. Im November kommen sie wieder zusammen, im Dezember ist die Auslosung. Ja, wir Journalisten, Medien müssen sehr froh sein, dass es ab und zu ein Thema gibt, weil, ja, da ist die Schweiz ein bisschen Opfer vom eigenen Erfolg. Es ist alles andere als Rang 1 in dieser Gruppe, wäre schlichtweg eine Enttäuschung. Und, ja, eben darum diskutieren wir dann über Trainingsintensität und logistische Gründe und ist der SFV fähig, das Problem zu moderieren und so weiter. Also, rein sportlich darf und kann nichts passieren.
Der Nazi-Captain Granit Xhaka wird ja am Sonntag gleichziehen mit dem Heinz Hermann als Rekordspieler der Schweizer Nationalmannschaft. Stand jetzt würde er dann absoluter Rekordspieler sein im Spiel in Basel gegen Kosovo. Das kannst du ja auch nicht ausdenken eigentlich.
Wunderschön. Ja, klar, vielleicht ist noch das Israel-Spiel vorher, aber jetzt abgesehen von dem, ja, besser könnte es nicht sein, könnte es wirklich nicht erfinden. Also, vielleicht noch krasser wäre vielleicht in Kosovo, aber nein, eigentlich Basel, seine Heimatstadt, gegen Kosovo, 119. Länderspiel. Grossartige Geschichte. Er selber sagt ja, hat uns auch im Interview gesagt, er fühlt sich manchmal zu wenig gewürdigt in der Schweiz von uns bösen Journalisten, wo man immer nur seine schlechten Geschichten oder die Sachen aufbaust, wo er vielleicht sich nicht ideal verhält aus unserer Sicht. Ich habe ihm dann dort gesagt, das stimme ich nicht. Wir schreiben ja andauernd, dass er vielleicht der grösste Schweizer Fußballer von Geschichte ist und würdigt das so und 11 Jahre Stammspieler in Top-Ligen. Aber ist das so, wenn man ein bisschen zurückschaut, was er alles erreicht hat, es ist schon eine unglaubliche Karriere. Und er ist, wie er jetzt wieder spielt bei Leverkusen, es ist fantastisch, was er als Fußballer leistet. Alles andere haben wir auch hier tausendmal diskutiert und werden wir noch tausendmal diskutieren. Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Und im Übrigen wäre, oder früher ist weniger über so Spieler geschrieben worden, wo es halt zum Beispiel auch kein Social Media, kein Internet gegeben. Stichwort Heinz Herrmann. In dieser Zeit, was man so gehört, von Generation, die älter ist als mir, von Journalisten, die dann dabei waren, die haben aber auch unglaubliche Geschichten geliefert. Das war halt einfach alles ein bisschen kleiner gewesen. Es ist vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gedrungen. Ja, es ist jetzt halt einfach so. Hast du echt den Heinz Herrmann kennt oder auch nicht mehr erlebt, oder?
Ich habe kein, ich weiß, das Einzige, was ich über den weiss, dass er, ich glaube, ein Hotel in Ibiza hat. Oder auf Ibiza, Entschuldigung.
Ich weiss nicht, ob er das noch hat. Er hat den Übernamen, ich glaube, der blonde Engel gehabt. Ich war ja Xamax-Fan als Kind, darf ich ja wieder mal erwähnen. Und er, Xamax hat dann wahnsinnig viel Geld gehabt, dank dem Gilbert Facchinetti, der den Club geführt hat. Super Typ gewesen, übrigens, Gilbert Facchinetti. Und er hat immer wieder ganz coole Spieler verpflichtet. Alain Geiger, Heinz Herrmann, Uli Stielike. Ich verzichte jetzt auf weitere Namen, aber die sind unter anderem auch wegen Geld, nicht nur wegen dem schönen Neuenburgersee zu Xamax. Und ja, der Herrmann geliebt aus King. Also wirklich grossartiger Fußball gewesen, im zentralen Mittelfeld. Elegant, torgefährlich. Er wird natürlich mehr mit GC in Verbindung gebracht. Ist mir klar als Fußballer. Und dann ist es natürlich fast noch schwieriger gewesen, 118 Länderspiele zu erreichen, wenn wir ehrlich sind, weil es weniger Länderspiele gab. Die Schweiz eigentlich nie, ich glaube, der Herrmann hat nie in einem grossen Turnier mitgespielt. Ich kann mich irren, aber ich glaube nicht. Also, die Spiele sind weggefallen. Von dem her, in Anführungszeichen, seine Leistung ist noch ein bisschen grösser, aber wenn der Granit im Schluss 187 Länderspiele hat, gleicht sich das ja dann wieder aus.
Also, seine Leistung ist grösser, weil er seine Länderspielpunkte mit Freundschaftsspiel gegen Ferienrünsel und so geschafft hat und der Granit die Achtelfinale und Gruppenspiel von der WM und EM geholt hat.
Also, Punkt für dich.
Wie heisst der Typ von Xamax? Kannst du das nochmal schnell?
Gilbert Facchinetti, Le Monsieur, der ist Präsident gewesen, Unternehmer in Neuenburg, ist lang auch Präsident gewesen, Freunde der Nationalmannschaft, so einem Club. Ja, der Gilbert ist eine Legende, der ist
Ich finde, du tust den Nachnamen einfach so schön betonen.
Grossartiger Monsieur, sympathisch. Leider gibt es heute nicht ganz so viele Menschen im Fußball, die so waren wie er.
Ja, sympathisch.
Mega.
Nicht, dass du nachher wieder schlechte Kommentare bekommst aus Basel.
Mega sympathisch.
Eigentlich ist das ein, wenn wir schon beim Thema Sympathie und sympathisch sind, wenn wir schon zum FC Basel oder möchtest du noch etwas zu der Schweizer Nationalmannschaft sagen?
Also ich habe mal gelernt, dass man als Journalist eben nicht schreibt sympathisch. Sympathie ist immer subjektiv, oder? Das darf man nicht erwähnen. Ich weiss, das siehst du vielleicht ein bisschen anders. Und darum habe ich vielleicht einen Fehler gemacht vor einer Woche. Aber egal, Nationalmannschaft, nein, du hast vorhin noch den Sheridan erwähnt. Der kürzlich ein super Spiel gehabt für Chicago, glaube ich, gegen Miami. Ja, vielleicht.
Das ist wieder ein klassischer Sheridan, oder? Warum ist er im Mittelpunkt? Ich glaube, das einzige Mal in diesen zwei Jahren, wo er jetzt bei Chicago ist, wo das Stadion ausverkauft ist in Chicago und wo irgendwie zumindest ein Teil von Europa auf das Spiel schaut oder ein Teil von Amerika, wo ja eigentlich irgendwie Mittelmaßmannschaft gegen fast Abstiegsmannschaft wäre in Europa und dann macht er ein Riesenspiel. Das ist typisch.
Die Leute kamen wegen Messi und sahen XS Messi. Oder was hat Shaqiri mal für einen Messi übernommen gehabt? Hat doch auch mal einen gegeben.
Alpen-Messi.
Alpen-Messi, genau. Ja, immerhin.
Ja.
Nein, sonst, eben, Belarus muss einfach gewinnen. Diverse Spieler sind recht gute Form, finde ich. Von dem her, getrocken vor, bei Milan gut gespielt. Ja, ein gutes Gefühl für die Schweiz in diesem Match.
Es sind auch wieder Außenverteidiger dabei. Das sind gute Neuigkeiten.
Ob sie gut sind, ist eine andere Frage, aber es sind dabei, ja. Ja, vielleicht noch die ganze Unruhe, die wir in NZZ ja beschrieben haben in einem Artikel im SFV, Granit, Murat, die ja schon spannend sind. Ich weiss, dass andere Medien da logischerweise auch dran sind, auch viel wissen. Aber es wird jetzt sicher nichts passieren bis in November, bis die Qualifikation stattfindet. Vielleicht ist dann dort Qualifikation sichergestellt ist, Entschuldigung. Vielleicht ist das dort noch spannend. Wie siehst du das, was man mit dem Vertrag macht von Murat, wenn er das geschafft hat, die EM-Qualifikation? Oder wenn wir das in einer Woche besprechen nach dem Sieg gegen Belarus.
Ja, also ich weiß nicht, ob man das gehört, aber irgendwie mein Nachbar ist gerade das Haus am Abreissen. Da klöpft und tätscht, aber Entschuldigung für das. Aber ich finde, das wird das Thema für später sein. Weil ich kann mich jetzt noch nicht dazu entscheiden, was ich da... Aktuell hätte ich eine klare Meinung, aber ich glaube, ich würde zu früh über das Ziel rausschiessen.
Och, schade.
Ja.
Gut, dann gehen wir zu Basel.
Schön. Du bist im Wankdorf gewesen. Hast du mir ganz stolz erzählt, dass du jetzt auf dem Weg bist, in dein Lieblingsstadion und da den Plastikrasen gehst du anschauen. Ich habe natürlich lieber Arsenal City geschaut, aber du kannst mir jetzt sagen, wie das war, das Gipfeltreffen, wie du da die Stimmung und wie hast du dich gefühlt in dem Stadion?
Also stolz bin ich nicht gewesen, aber für mich ist IBE Basel, ich habe mal geschrieben, glaube noch bei Berner Zeitung, schade findet das Spiel nicht 34 Mal im Jahr statt, oder 36 Mal, weil es halt einfach die zwei grössten Clubs in der Schweiz sind, meistens ausverkauft, Emotionen, Spektakel. Und jetzt, diesmal habe ich mal ein bisschen recherchiert, das war jetzt nicht eine Wahnsinnsrecherche gewesen, aber ist ja gleich noch interessant, ich habe es dann auch geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, seit 2010 hat es 14 Meister gegeben und 13 davon haben Basel oder IBE geheissen. Basel 8-mal, IBE 5-mal, 1 der FCZ. Es ist 1, 2010 war die Finalissima gewesen, musst du dich vielleicht erinnern. Und seither sind die Teams 1 nöch gewesen, Basel IBE, am Schluss vor der Tabelle. Das war dann gewesen, wo Zürich ist Meister geworden, dann sind sie 2 Punkte auseinander gewesen, abgeschlagen hinter Zürich. Sonst, es ist wirklich unglaublich, wo Basel 8-mal ist Meister geworden, ist IBE nie näher als 12 Punkte gewesen. Wo IBE 5-mal ist Meister geworden, ist Basel nie näher als 13 Punkte gewesen. Manchmal schon 31 Punkte Rückstand. Was ich sagen will, ist, es ist so traurig und so schade aus neutraler Sicht, dass die zwei grössten Clubs der Schweiz nie einen Titelkampf auf Augenhöhe haben. Es wird auch das ja nicht der Fall sein. Und das ist echt noch bemerkenswert, wenn du überlegst, wie gross das die sind und wie überlegen sie eigentlich eine Konkurrenz sind und dass sie es nie herbringen, gleichzeitig gut zu sein. Ich finde das sehr traurig.
Das ist in der Tat schade. Also so ein Prime FC Basel gegen ein Prime IB wäre eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Saison. Ich muss aber schon dazu sagen, oder bei den NZZ verkauft das als grosse Recherche. Bei 20 Minuten würde man einfach vorwerfen, wir haben einmal gegoogelt. Aber ja, du hast das super zusammengefasst. Ja.
Ich bin sicher, es ist keine grosse Recherche, ich bin sicher, dass das vielen nicht ganz so krass bewusst ist. Ich meine, wir reden von mindestens 12 Punkten. Das ist, wenn du überlegst, dass die, weiss nicht, wie viele Titel gewonnen haben in dieser Zeit. Ich finde das spannend, ob es jetzt eine Recherche ist oder ein Fakt oder was auch immer. Und wie gesagt, ich freue mich extrem auf das Jahr, auf die Saison, wo die zwei um einen Titel spielen. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Wo es ist eigentlich unglaublich langweilig war. Krass. Also, und vielleicht das Schlimmste noch aus Berner Sicht ist, ich habe natürlich Leute getroffen, die ich kenne, IBE-Fans, und die haben mittlerweile Mitleid mit Basel. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, oder? Dass man Mitleid bekommt aus Basler Sicht. Also, es ist so jämmerlich, der Zustand vom FC Basel, dass meine, ja, zum Teil wirklich Diehard-IBE-Fans aus Kollegen, wo nicht immer Freude hatte, auch mir als Journalist, den ich über IBE geschrieben habe, die sagen mir, ich habe Mitleid mit Basel, ich kann mich gar nicht freuen, wenn wir die so runterlassen. Und das ist echt eine Bankrotterklärung für FC Basel.
Ja, also das hört man sicher nicht gerne in Basel. Ich kann das aber so ein bisschen auflockern. Also ich kenne sehr viele Leute in Zürich, die aktuell die Tabellensituation ausdrücken und sich sehr darüber freuen. Also die jetzt nicht Mitleid haben, dass FCZ Erster und FC Basel Letzten ist, sondern man hat grosse Freude.
Mhm.
Es war ja ein absolut zu erwartendes Spiel gewesen.
Ja und nein. Also, wenn wir zuerst über Basel reden?
Wolltest du mir jetzt ernsthaft erzählen, irgendjemand hat das Gefühl gehabt, FC Basel, also in dieser Konstellation, ohne neuen Trainer, ohne neuen Impuls, also da hätte IBE wirklich ein paar Eigengol müssen schiessen, dass das schief gelaufen wäre.
Es klingt jetzt blöd, aber Basel hat es gar nicht so schlecht gemacht, wenigstens in der ersten Halbzeit. Ich meine, der Eckball verschuldet der Fabian Frey sehr leichtfertig in der zweiten Minute, dass es dort Goal gibt. Ist halt so, vielleicht auch Konstellation geschuldet.
Wir können halt auch die Leute decken. Also, ja. Habe ich zumindest gelernt, mal irgendwann in den Junioren.
Aber sie haben gut frei, ja, es kann passieren, Standard-Goal darf nicht, kann passieren. Nein, haben sie es eigentlich gut gemacht. Er hat ja, sag jetzt was, 3-4-1-2 spielen, der Fokus, sie sind gut organisiert gewesen, fleissig, aggressiv. gegen Führer natürlich schrecklich harmlos, aber eBay ja, eBay ist mir eh sehr zu 3 Schüsse, 3 Goal, viele lange Bau, wieder noch attraktive Spielaufbau. Aber ja, sie gewinnen 3-0. Und bei Basel ist dann einfach, du hast gemerkt, ich glaube das auch, dass die Spieler eigentlich gerne mit dem Vogel, mit dem Trainer Vogel zusammenarbeiten. Das glaube ich diesen Spielern. Aber wenn natürlich kein Spieler sagt, er arbeitet nicht gerne mit dem Trainer zusammen, außer der heißt Granit Xhaka. Aber
in Augsburg hat es jetzt auch so einen gegeben am Wochenende.
Ja, stimmt, du bist Schalke. Ja, ja, nein, es geht natürlich ab und zu, aber weißt du, die Aussagen nach dem Match, wir arbeiten gut, Training sind gut. Ich habe noch nie einen Spieler gehört, der sagt, Training sind schlecht. Außer der Granit. Aber lassen wir das. Nein, es ist eigentlich so dumm, ist der Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist, wie viele Schritte kann Basel noch gehen, bevor sie abstürzt, oder? Und ich finde, wir sollten jetzt vor allem über einen Trainer reden, oder wie es dort so weitergeht. Weil so, wie ich es verstanden habe, bleibt der Heiko Vogel Trainer. Nicht nur bis auf Weiteres, sondern, ja, er ist jetzt einfach Trainer. Ist das gut? Ist das falsch? Ja, was würden wir machen? Was würdest du machen?
Also, zuerst einmal kannst du mir nicht erzählen, dass die jetzt einfach Letzte sind und du sagst, es sei ein Schritt in die richtige Richtung.
Na doch.
Also ist das der, ich meine, der grosse FC Basel hat auswärts noch keinen einzigen verdammten Punkt geholt diese Saison, ist die Tabelle Letzte und du sagst, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, gut.
Ja.
Wenn jetzt irgendwie das Relegationsziel ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Also der Match gegen Lausanne Uschi sucht er ein Wort, Offenbarung gesagt. Die Spieler sind umgestolpert, verunsichert, desorientiert. Jetzt ist eine Mannschaft auf dem Platz gewesen, die weiss, was sie machen sollte. Sie haben nicht alles richtig umgesetzt, aber es ist immerhin eine Mannschaft auf dem Platz gewesen, die eine Idee hatte, wie man shooten will. Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Ist zugegebenermassen nicht ganz so schwierig, wenn man vorher so schlecht war. Ich habe es mehr so gemeint. Natürlich, 9 Spiel, 5 Punkte. Wenn du mir das vor der Saison gesagt hast, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, was realistischer ist. Aber unglaubliche Situation. Darum sage ich ja, und jetzt hat der Heiko Vogel am Schluss entscheidet Resultat. Phrasenschwein Olé. 2x0-3 verloren als Trainer. Aber es sieht so aus, als ob er darf, will, kann bleiben als Trainer, dass die Spieler eigentlich von ihm überzeugt sind. Und ja, ist das richtig? Oder wäre es nicht richtiger, wenn der David Degen könnte es ja einfach machen als Präsident und Besitzer und sagen, ja Vogel, tut mir leid, du hast nicht gut gearbeitet, du Sportchef, Sportdirektor, wir brauchen einen frischen Impuls und sich von ihm trennen. Dann würde wahrscheinlich die Basel ganz, ganz viele Leute Freude haben. Oder Heiko hat sich schon mit sehr vielen Leuten verscherzt, so mit den Fans. Ich glaube, das ist viel... Mit mir nicht. wir Journalisten dürfen da keine Rolle spielen. Wirklich nicht. Wir sind völlig unwichtig. Aber die Situation, das Five-Konzert, hast du ja sicher gehört, sogar bis auf Ibiza in Basel vor einer Woche gegen Uschi. Es ist belastet, die Situation, es wäre befreiungsschlag, wenn jetzt andere Breitenreiter würde präsentiert werden. Das ist einfach irgendein Name, den ich jetzt sage, random. Wobei nicht ganz so random. Und Aufbruchstimmung. Ankerum weiss ich, den Weg jetzt gehen. Das haben schon viele Clubs probiert, ob es gut kommt. Seien wir ehrlich, es kann ja, sie werden nicht 12. bleiben. Das ist, hat auch schon manchen Club gesagt, du bist nicht überrascht worden, aber es kann ja nur noch aufwärts gehen. Weiter runter geht nicht mehr.
Also wie viel, wie haben sie gespielt gegen Lausanne Uschi?
0-3.
Wie haben sie gespielt gegen IB?
Merci.
0-6 Torverhältnis nach 2 Spielen. Ich habe das Gefühl, der Vogel-Effekt ist nicht da. Aber ja, man kann ja einfach mit dem weitermachen. Vielleicht schafft man noch 0-20 Torverhältnis. Ja, nein, also wenn es jetzt darum geht, irgendwelche solche Rekorde aufzustellen oder zumindest steht Nummer 1 in der Super League, dann kann man das ja machen. Das ist doch völlig irre. Also wie lange verfolgst du jetzt das Fußballbusiness schon? Mindestens doppelt so lange wie ich.
Ja.
Und hast du irgendwo, kannst du dich an irgendein so ein Szenario erinnern, wo so etwas gut gegangen ist, wenn man, also es ist, du hast es letzte Woche gesagt, unser heissgeliebter Kollege Mischi Wettstein von Au hat dann, glaube ich, gefragt, ob das die letzte Patrone sei vom Heiko Vogel. Und an die muss er sich jetzt einfach klammern, weil er kann ja jetzt nicht wieder einen neuen Trainer und dann weiss er wahrscheinlich als Sportchef ist er irgendwann weg oder weiss ich was oder schwächt sich. Er klammert sich jetzt, also so wirkt es, einfach an dem Trainerposten und versucht jetzt noch irgendwie seine Daseinsberechtigung beim FC Basel zu festigen oder zu halten.
Ja, also du bist für einen Trainerwechsel und Entlassung vom Heiko Vogel.
Ich habe es letztes Mal gesagt, auf der wichtigen Position in diesem Club müssen jetzt einfach Leute, die wo entweder mit dem Dave Degen im gleichen Boot sitzen oder hochkompetent oder idealerweise beides sind und nicht so irgendwie ab und zu ist der Sportchef mal Trainer und dann ist der Trainer wieder Sportchef und dann ab und zu ist der Präsident gefühlt Sportchef und dann wieder ein bisschen Präsident und also es geht doch nicht. Das ist doch, also das sind wirklich so HSV-Vibes aus der ganz wilden Zeiten. Und in Frank Arnesen plötzlich irgendwie noch in Freiburg an der Seitenlinie gestanden ist.
Ja, aber ich werde aus aktuellen Gründen nicht von Patronen reden, aber viele Chancen hat er nicht mehr, der Heiko Vogel, das ist schon richtig. Und wenn es so, um Kompetenz geht, glaube ich, ist er sicher ein guter Mann. Rein fußballerische Kompetenz. Der lebt Tag und Nacht für den Fußball, hat sicher jetzt viele unglückliche Entscheidungen getroffen. Ich finde, er ist vor allem deshalb umstritten oder vielleicht sogar nicht tragbar, wie der Umgang, sei es mit Schiedsrichter, sei es mit Journalisten, sei es mit dem Alex Frey, mit dem Timo Schulz, mit wie er sich in der Seitenlinie verhält. Ja, es ist mehr das. Wenn sie oder er aber daran glauben, Rang zu finden mit dieser Mannschaft. Und ich weiss jetzt auch noch nicht, oder? Ich habe mir das am Sonntag überlegt, als ich das Mannschaftsblatt angeschaut habe. Sie sind ja letztes Jahr auch nicht gut gewesen, wenn wir ehrlich sind. Rang 5 ist lächerlich für die Mannschaft. Die Conference League hat vieles überstrahlt, wo sie ein Penalty schießen übrigens haben müssen überstehen im August. Das ist, ja, egal. Das gehört dazu zum Fußball. Dort haben sie Amdounika, Zakiri, Ndoi, ich sage ihnen jetzt drei Namen, ihre Offensive, wo man schon vor der Saison gewusst hat, dass die Talente haben, die sind schon im Umfeld von der Nationalmannschaft gewesen. Die Spieler, die sie jetzt geholt haben, sind grösstenteils unbekannt in der Schweiz. Sie sind sicher talentiert. Ich spreche das diesen Spielern nicht ab. Wo sie ein gutes Netzwerk haben, Basel, und ich glaube, das sind Talent. Aber ich sehe jetzt nicht den Spieler, es muss ja jetzt irgendeiner durchstarten. Oder ein paar Spieler müssen jetzt aufstehen, gute Leistung bringen. Ich sehe die Spieler im Moment nicht, die jetzt einfach am Duni-mässig durchstarten. Vielleicht wird es der Barry sein, der maximal unglücklich gestartet ist. Es kann sein, es kann alles passieren. Was ich wollte sagen ist, vor einem Jahr hatte ich ein anderes Feeling gehabt, als ich das Kader angeschaut habe, als ich. Oder man hat ein anderes Gefühl bezüglich dem FC Basel. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, über den Kader reden wir jetzt ähnlich seit Wochen. Das wiederholt sich und wiederholt sich. Eigentlich haben sie Talent, aber irgendwie fehlt noch etwas und bla 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 und bla bla bla. Mann, ich frage mich, ob die überhaupt noch Kohle haben für einen Trainer, wenn jetzt der Heiko Vogel, wenn jetzt da einfach gar keine neue Trainersuche ausgerufen wird. Also der Heiko Vogel ist jetzt einfach Trainer. Und also ist das ein denkbares Szenario? Oder was? Ich komme wie nicht raus, was da entschieden wird.
Ja, ist ein guter Gedanke. Er muss jetzt eine unglaubliche Siegesserie starten, das sehe ich auch so. Er ist angeschlagen und es wäre am einfachsten auszuwechseln. Wir sind uns einig. Es ist mehr richtig erkannt, auch von dir, ist sicher ein wirtschaftliches Dilemma, das sie haben. Oder? Sie können auch nicht, wobei Hanken, du kannst ja nicht mit einem Trainer, der nicht überzeugt bist oder wo du in Abstiegsgefahr bist, weitermachen. Also das wird nicht passieren. Ja.
Ja, aber also wie geht es jetzt weiter? Gegen Servette verlieren sie. Holen sie einen Punkt am 21. Oktober. Nach der Nazi-Pause. Und dann sagt man, hey, ein Punkt ist schon mal ein riesen Fortschritt, wir haben nicht verloren. Und nachher gewinnst du vielleicht auch noch gegen Lausanne-Sport am 29. Oktober und dann verliert man, also dann ist dann wie einmal Zeit für den Heiko Vogel vielleicht nicht mehr Trainer zu sein. Und dann hast du wieder eine Nazi-Phase verpasst, wo du jetzt zwei Wochen mit dem Kader können arbeiten können, zum die richtige Bahn oder die richtige, ja, richtig einzuschlagen. Ich finde es schwierig. Also, aber ja, ich lasse mich gern anderes belehren und dass da alle viel mehr Recht haben als ich und viel mehr Ahnung.
Ich weiss jetzt nicht, aufgrund von welcher unfassbaren Recherche du auf die Idee kommst, dass ich einen Punkt holen gegen Servette, aber du hast es sicher abgeklärt. Wenn ich jetzt Basel-Fan wäre...
Sie spielen zu Hause. Sie spielen zu Hause, es gibt Hoffnung.
Es gibt einen Punkt. Oder wenn ich der FC Basel wäre und den Spielplan würde anschauen, bis Weihnachten, dann kann man sagen, du kannst Servette daheim schlagen. Du kannst in Lausanne einen Aufsteiger gewinnen. Du kannst daheim gegen Iverdon gewinnen. Dann hast du das Spiel in Genf. Ja, okay. Dann hast du daheim St. Gallen, kannst gewinnen. In Stade Lausanne kannst du gewinnen. Und gegen GC daheim tut mir leid, Tobi kann schon gewinnen. Ich weiss, 9 Spiele, 5 Punkte und sie haben ganz viele Spiele verloren, die man gewinnen kann. Was ich sagen ist, wenn die Mannschaft jetzt wirklich zusammenwacht, und das ist der Schritt in die richtige Richtung, was ich meine. Du hast eine Idee gesehen, eine Spielidee am Sonntag in Bern. Du musst ist auch einfacher in Bern spielen als daheim gegen Uschi, ist mir auch klar. Aber die Mannschaft kann sich stabilisieren, wenn sie jetzt ja, in Fahrt würde kommen. Das ist der Strohhalm oder die Patronen oder was auch immer, wo sie sich dran klammern. Ich bin aber deiner Meinung, ob der Vogel bleibt oder nicht, du Sportchef, ist eine andere Diskussion. Ich würde auch einen anderen Trainer jetzt holen, wo das würde ich auch machen. Da sind wir uns einig.
Du möchtest ja noch gewisse Aussagen erklären. Ich sehe mich ja in unserem Übergabe-Sheet.
Ja, nein, ja, in meiner Recherche, oder eben, wie du lustig, verrechtlicherweise ist, Google-Suche. Genau, die Rivalität, die IB-Basel, ja, man weiss es, und gleich ist es immer wieder lustig zum Hören, oder? Der Marco Streller hat mal gesagt, was sie stärker auf den Nachwuchs gesetzt. Ich sage jetzt Frühling 17. Man könnte sich das leisten, der Abstand zu IB sei im Moment so gross, das Risiko können wir eingehen. Voilà. Ein paar Monate vorher hat der Urs Siegenthaler, Basler, IB-Verwaltungsrat, dann zumal das Interview gegeben im Fernsehen, auch legendär, vor der Mutenzer Kurve, einem Spiel von Basel, übrigens in der Champions League, wo er eigentlich gesagt hat, es sei unrealistisch, der FC Basel anzugreifen. Das ist absolut absurd. Für IB, uns, wir, hat er im Interview dann in der Berner Zeitung gesagt, IB könnte sich der Sportchef schenken. Man kann noch günstiger zweit werden. Das ist noch gar nicht so lange her, Tobi. Das sind 6-7 Jahre. Und Basel hat dann ein Festgeldkonto, wie wir es in Deutschland sagen, von 100, 120 Millionen gehabt. IB hat 60, 70 Millionen Verlust gemacht in 4-5 Jahren. Jetzt ist es genau umgekehrt, oder? Und das ist 100.000 Mal geschrieben und erklärt worden. Aber es ist schon krass, wie schnell das ist gegangen. Und ja, wie unglaublich umgekehrt jetzt die Situation ist. Ist wirklich faszinierend. Auch wenn es nichts Neues ist und du jetzt wirst sagen, wow, jetzt hast du nichts Neues erzählt, aber ja, ich meine, Basel steckt in Abstiegsgefahr.
Das ist doch ein schönes Schlusswort zu dem Themenblock. Ich finde, wir müssen schon den FCZ würdigen.
IB war nicht würdigen.
Bei was?
Champions League, Auftritt.
Ah ja, super, 2-2 Belgrad, top.
Ja. Nein, du mit der also du der F, du der der nächste Match ist übrigens IB FCZ, wieder ausverkauft Wankdorf. Ich weiss, das Zürcher ausverkaufte Fußballstadion schwierig, aber du noch schnell ein bisschen würdigen, der FCZ.
Ich glaube, ohne dass ich jetzt den FCZ muss in Schutz nehmen, aber ich glaube auch die haben sehr vernünftige Zuschauerzahlen für das, dass sie kein richtiges Fußballstadion haben. Der FC Zürich, also du bist ja komplett aus dem Häuschen, oder? Malenovic, Bo Hendriksen, Ganippas, also eigentlich alles, was du wirklich, einfach von welchen Leuten du träumst, um mit ihnen regelmäßig zusammenzuarbeiten, die sind alle beim FCZ. Jetzt müssen nur noch der Neymar dort sein und du, also du wirst auf Zürich zügeln. Aber der FCZ ist schon sehr, sehr stark, sehr souverän, extrem selbstbewusst, extrem. Sie erinnert schon sehr an die Meistersaison und dort ist wie die Frage, macht IB Spiel mit und schwächelt wie zur Meistersaisonzeit vom FCZ oder bleiben sie stark und stabil und dann wird es richtig spannend oder vielleicht langsam es knapp nicht für den FCZ. Aber kannst du mal sagen, du tust ja für den FCZ schon sehr abdecken, vielleicht in 2-3 Sätze, wieso ist der FC Zürich so verdammt gut?
Also, jetzt hast du viel gesagt. Ich denke, der FCZ ab einerseits, andererseits haben wir bei der NZZ eine andere Strategie als jetzt zum Beispiel dir bei 20 Minuten. Wir berichten jetzt nicht über jeden Match und so. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel live gesehen, muss ich zugeben. Ich sehe die meisten Matches aber im Fernsehen. Ich bin auch der von uns zwei, by the way, der vor einer Woche gesagt hat, sie werden niemals Meister. Du hast gesagt, du glaubst daran, dass sie Meister werden können. Ich bin nicht Fan vom FCZ, wie du das suggerieren
willst. Nein, von den Leuten. Du bist einfach
von den Leuten. Ich habe sogar, wie gesagt, mit dem Ganepa vor der Saison ein Wett gemacht, wo ich denke, easy win für mich. Und jetzt sieht es so aus, als ob es ein easy win für ihn wird. Aber es sind noch ein paar Runden zu spielen. Ich glaube, es ist wirklich fast wie vor 2 Jahren. Sie sind in einem Flow, es ist etwas zusammengewachsen. Der Bo Henningsen ist ja genau vor einem Jahr, heute vor einem Jahr, übrigens, 10.10.22, ist er vorgestellt worden. Als Trainer kannst du mal die Tabelle anschauen, unter dem Franco Foda. wo sie dann gestanden sind, was sie jetzt sind, das ist ja extreme Erfolgsgeschichte. Der erste Match hat er 5-0 verloren in Eindhoven, ein paar Tage später in der Europa League, glaube ich. Dann hat er aber gegen IBE Basel 0-0 geholt. Das Team sofort stabilisiert. Vor dieser Saison hat es geheißen, Henningsen gut defensiv stabilisiert, aber jetzt muss er Lösungen in der Offensive finden. Man war sehr enttäuscht über den Transfermarkt vom FCZ. Der angekündigte Superstürmer ist nicht gekommen. Unter anderem der Mehmedi hat man nicht verpflichtet. Drum, es ist wirklich ein Märchen, fast, was da passiert ist. Wie halt, sie sind stabil, sie sind eingespielt, sie wissen, was sie müssen machen auf dem Feld. Das reicht offenbar in der Super League schon, für den einen oder anderen Match zu gewinnen. Der Marquesano ist wieder ein Unterschiedsspieler. Ja. Finde ihn absolut sehr wichtig, weil er ist genau so ein Spieler, der im engen Match eben kann den Unterschied machen mit irgendeiner Aktion. Anfang der Saison war er auch noch ein bisschen angeschlagen und jetzt spielt er wirklich, finde ich, super. Sie sind physisch extrem stark, vor allem im zentralen Mittelfeld. Aber ja, ich weiss, vor 2 Jahren hat man genau gleich gesagt, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das durchhalten können. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wer ist besser? Und Basel wird es vermutlich nicht mehr sein. Also bleibt noch IB, was er stoppen kann. Und darum, ja, es ist einiges möglich. Und jetzt haben sie mit dem Malenovic, das habe ich schon letzte Woche gesagt, finde ich eine gute Lösung getroffen als Sportchef. Und sie schaffen so irgendwie, obwohl eben die ganze Unruhe mit Trainer, die ja offenbar aufhören will, die Saison. Die Mannschaft lässt das unberührt. Und sie sind sehr konzentriert, dünkt mich. Und spielen mittlerweile auch wieder, dünkt es mir, attraktiver als Anfang der Saison. Also, da passt wirklich sehr vieles zusammen. Sie können jetzt auf Bern fahren, wo sie so manchmal 4-0 verloren haben in den letzten 5-10 Jahren. Völlig unbelastet. Und sie haben ja dann, wo sie Meister wurden, behaupten ich muss dann noch nachschauen, genau, auch in Bern einen sehr wichtigen Schritt gemacht, wo sie mal, glaube ich, 3-1 gewonnen haben oder 2-1. Ein Match bin ich gewesen, das weiss ich noch. Vielleicht wird man nach dem Match jetzt sagen, das ist jetzt wirklich wie eine Art Meisterprüfung gewesen. Zürich ist tatsächlich ein Titelkandidat.
Ja, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn FCZ gegen Bern, IB in Bern gewinnt, würdest du sagen, das könnte ein Schritt sein, wo du dann vielleicht auch ein bisschen mehr überzogen bist, dass das etwas könnte werden?
Ehrlich gesagt, würde es mir noch nicht länger, aber es wäre natürlich ein starkes Ausrufzeichen, einverstanden.
Okay, gut. Hey, ich möchte unbedingt noch mit dir ein bisschen über internationalen Fußball reden. Und zwar, ja, vielleicht einfach mal so dich überraschen mit der Frage, wer ist für dich aktuell der beste Fußballer? Formstärkste?
Abgesehen vom Lautaro Martinez, der ja auch noch der beste Stürmer der Welt ist, gehe ich auf Jude Bellingham. Jetzt geht es so spontan, halb spontan natürlich, der wirklich sehr gut spielt bei Real Madrid, der halt das Gesamtpaket mitbringt. Er ist ein 6, ein 8, ein 10, er kann zweiter Stürmer spielen, er ist jung, er ist ein unfassbar guter Kicker, super Gefühl für den Raum, für Pass, für... Ja, er hat den Kroos oder Modric, die langsam gegen Ende der Karriere sind, eigentlich schon längst den Rang abgelaufen. Er ist der Chef bei Real. So jung, in so kurzer Zeit, beim grössten Club der Welt, Chapeau. Also für mich gibt es im Moment keine Form stärkeren Fußball. Und bei dir?
Ich stimme dir zu, dass der Jude Bellingham wirklich einen unfassbaren Start eingelegt hat bei Real Madrid. Das ist wirklich, also der wird, wenn alles nach Plan läuft und so weitergeht, sicher noch den ein oder anderen Weltfußballertitel holen in seiner Karriere und vielleicht auch sonst grösseren Titel. Das ist wirklich also ein ganz, ganz grosser Fußball, den wir da sehen, anwachsen. Ich bin im Fall auch noch ein bisschen Team Leroy Sané.
Oh, sorry.
Ja. Okay. Zum einen, um dich zu provozieren, zum anderen, ich habe gegen Freiburg schon auch wieder gesehen, also er hat gewisse Ansätze von Primetime Cristiano Ronaldo bei Real Madrid.
Wo genau liegt die Betonung in diesem Satz? Auf Ronaldo, auf gewisse oder auf Primetime oder auf... Also, erzähl.
Ja, das ist unfassbar gut. So, kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist unfassbar gut. Wie der hat der SC Freiburg-Verteidigung mehrmals ausgesehen lassen wie eine Drittligamannschaft.
Ja.
Und auch das Spiel, also weißt, es ist jetzt nicht ein Spiel, wo er sonst einmal gut war, sondern der ein Spiel nach dem anderen macht es so wirklich sehr, sehr spektakulär und unterhaltsamen Fußball, den er spielt. Und wirklich also Situationen, wo einfach nicht jeder kann. Aber da, also vielleicht komme ich da jetzt einen absoluten Shitstorm über, aber ich finde der Leroy Sané ist eine absolute Weltklasse aktuell.
Also gut, wir müssen ein differenzieren. Ich bin seit der Schalke sehr jung aufgetaucht ist, eigentlich auch logischerweise in Anführungszeichen Fan vom Fußball. Ganz bewusst Fußballer Leroy Sané, wo er hier schaut, gewisse Ähnlichkeiten hat vor allem mit Neymar. Primetime Neymar. Ronaldo, denke ich, ein anderer Spielertyp, physischer. Aber der Neymar hat hier die Leichtfüßigkeit, auf engstem Raum einen Spieler auseinanderzunehmen. Der Sané, wenn er ein bisschen torgefährlicher wäre er absolute Weltklasse. Er hat das Potenzial, ein Weltklasse-Spieler zu sein. Aber er hat zum Beispiel noch gute Länderspiele. Er hat zum Beispiel bei Bayern, ist er kein Leistungsträger. Sorry, er ist auch nicht mal im Sturm der Beste. Kane und Coman sind besser, finde ich. Aber er ist sehr gut, ich gebe dir recht. Er hat eine gewisse Art Lockerheit, die im modernen Fußball so hochintensiv physisch, er kommt an diesen Spielern vorbei, kreiert gefährliche Situationen. Ich bin bei dir, aber wir reden von den weltbesten Spielern. Und da braucht er ein bisschen mehr, als einfach jetzt gegen Freiburg-Abwehr ein bisschen zu tanzen.
Okay.
Finde ich.
Ja, nein, ja, du weißt, dann ich akzeptiere deine Meinung. Wir sind da, wie sagen wir da, es gibt da Freedom of Speech, oder wie heisst es? Da wo jeder kann sagen, was er will.
Wannabe, ja, das gilt vor allem für die Aussage. Aber Arsenal City, der Sané hat es ja nicht ganz geschafft in der Premier League, by the way. Was ist es für ein Spiel gewesen? Sehen wir wirklich mal eine spannende Saison in der Premier League?
Es kommt darauf an, wie lange dass der Kevin De Bruyne verletzt ist und es kommt darauf an, wie viel Spiel dass der Rodri dem Manchester City fehlt in der Saison, weil es ist also schon sehr, 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 sehr spannend zu sehen, wie fest die Mannschaft abhängig ist von diesen zwei Spielern. Also ein Haaland, wo vielleicht Weltfußballer wird aufgrund von der Leistungen von der letzten Saison, ohne Kevin De Bruyne ist also nur halb so gut der Haaland. Und der Rodri, also da gibt es ja auch Statistiken, ich glaube, also 6 Spiele ohne Rodri, die letzten haben es glaube alle nicht gewonnen und sonst in der ganzen Zeit, wo der Rodri bei Manchester City ist, mit Rodri haben es 6 Spiele nicht gewonnen. Irgendwie so etwas. Man kann mich jetzt gerne korrigieren, aber Rodri im defensiven Mittelfeld, Kevin De Bruyne im offensiven Mittelfeld, wenn die Achse nicht da ist, dann ist City das ganz grosse und spektakuläre City angriffbar. Und da hat es also ein paar Mannschaften in England, wo richtig heiß sind und vielleicht auch hungriger. Oder ich habe mir das auch schon vorgestellt, sorry, wenn ich das so mal das Thema aufmache, der Erling Haaland wechselt auf England, erste Saison, also rund einfach alles ab. Irgendwie Premier League, Torrekord, Torschützenkönig, Champions League, Champions League-Sieger, FA Cup, Liga. Was hast du denn da jetzt noch für einen Hunger ein Jahr später? Willst du einfach alles noch bestätigen? Also du kannst ja wie nicht, du musst ja irgendwie, es macht ja irgendetwas mit dir, oder? Das siehst du ja auch bei Bayern, Triple-Sieger in der Vergangenheit immer wieder. Und gleichzeitig hast du ein Tottenham, das unglaublich heiß ist, ein Liverpool, das wieder ein bisschen heißer ist, als auch schon ein Arsenal, wo eine Rechnung offen hat nach letzter Saison. Also ich glaube, Premier League wird spannender als auch schon, ja.
Ja, ist natürlich so. Bezüglich dem Hunger würde ich jetzt beim Haaland eine andere Meinung vertreten. Genau bei ihm. Der will einfach jeden Rekord brechen, den es irgendwie gibt. Ich finde ihn manchmal, er ist noch, immer noch relativ jung. Das darf man nicht vergessen. Ein bisschen eindimensional. Ich weiss, es ist ganz, ganz glatt dünnes Eis, das ich mich hier bewege. Wo wir reden vom Weltfußballer. Aber er ist schon abhängiger als andere auf seinem Niveau von den Mitspielern, auch von dem Ball, den er bekommt. Ich sage jetzt Mbappé, Messi, Ronaldo, Neymar zu ihren besten Zeiten, sind prägender gewesen. Ich weiss, ist ein heikles Thema. Was mir noch auffällt ist, du sagst richtig, Rodri, De Bruyne und übrigens Gündogan sind ja in den letzten Jahren die Leader gewesen von diesem Team. Gerade im zentralen Mittelfeld, die sind weg, wie der Gündogan zu Barcelona, oder verletzt, oder fehlen ab und zu. Ja, das kann keine Mannschaft verkraften. Und ich glaube aber gleichwohl, dass sie in dem Frühling, sie sind ja dran, es ist spannend im Moment in der Premier League, sie werden dann schon noch davon sein. Ist so eine meine Prognose, wo sie einfach vielleicht ein so unglaubliches Potenzial haben und ja wahrscheinlich im Januar dann noch werden nachlegen, personell. Ob sie aber allerdings in der Champions League, sie sind schon nicht so stilsicher, finde ich. Sie sind übrigens auch im Finale gewesen und die Ballstelle oder die Wunde auch noch schnell aufzutun für mich. Aber sie hat gewonnen. Untypisch eigentlich für sie das Spiel gewesen. Vielleicht müssen sie, ja, noch etwas ändern. Ich glaube, der Guardiola ist auch noch auf der Suche nach der richtigen Mischung in der Offensive. Wenn durch das fällt. Und der Mahrez ist ja auch nicht ersetzt, die Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Also irgendetwas fällt da noch, aber sie haben noch Zeit und sie sind voll dabei. Und es ist gar nicht so schlecht, dass sie vielleicht mal den einen oder anderen Match nicht gewinnen.
Ja, aber also, es hat zum Fall, glaube ich, seit ewig gefühlt nicht mehr gegeben, wo das City zwei Spiele hintereinander verloren hat in der Liga.
Genau.
Das, also, es ist wirklich fast schon Historisches, was sich da abspielt in Manchester. Akanji hat übrigens auch nicht gespielt gegen Arsenal in der Startelf, könnte auch einen Grund haben. Mit ihm ist man deutlich, also muss man auch mal sagen, spielt super. Mhm. Ja, ist spannend. Premier League, auch Bundesliga. Ich finde, es ist alles sehr nah zusammen. Auch Serie A. Also, wenn das jetzt im Frühling würde gehen, wir hätten spektakuläre Wochen. Meinst du, das bleibt so, oder? Setzen sich dort gewisse Teams dann, durch?
Ja, auch Spanien und Frankreich, wenn wir noch etwas weitergehen, ist sehr spannend. Wie noch nie, eigentlich alle Fliegen sind Top-Favoriten. Noch nicht wirklich einfach abgesetzt. Es ist noch früh in Saison, ist mir auch klar. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade in Spanien Italien spannend bleibt. Premier League, habe ich gesagt, City wird sich schon absetzen, glaube ich, irgendwann. Aber ja, es ist schön für uns zu zuschauen, wo es halt auch Überraschungen gibt. Ich finde, auch in der Bundesliga, logisch in Spanien, sie sind extrem dünn, seien wir ehrlich. Das Kader ist extrem dünn besetzt. Sie haben 15, 16 Top-Spieler. Aber sie müssen im Winter zwei Spieler holen. Boateng wäre übrigens sehr interessant gewesen, wenn sie den geholt hätten, wie die Fans der reagiert haben. Das haben sie zum Glück nicht gemacht. Muss ich dazu sagen, aber der Boateng hat ja mittrainiert, Jerome Boateng, ist eine Bayern-Legende, hat aber ganz unschöne Gerichtsfälle im Hals, wo seine Freundin und Frau schlecht behandelt hat, abgeschlagen hat, also häusliche Gewalt wird ihm vorgeworfen, hat Widerstand gegeben von den Fans. Finde ich schlussendlich jetzt gleich noch die richtige Entscheidung von Bayern, auf ein Engagement verzichtet haben, was vielleicht hart ist für einen Boateng. Ja, er ist ja freigesprochen worden aufgrund von Verfahrensfehlern. Muss man sich auch noch dazu sagen, jetzt habe ich gerade eine Klammer auf, da ich weiss. Aber sie müssen dort etwas machen, sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld im Januar. Aber dann, seien wir ehrlich, Bayern wird am Schluss mindestens 5, wenn nicht 10 Punkte Vorsprung haben. Wo Leverkusen ist, ist der gleich zu wenig stark, behaupte
ich. Ich bin wirklich nicht sicher. Aber Leverkusen ist einfach so gut. Stuttgart kann so eine Überraschungsmannschaft werden, die auch Bayern im direkten Duell könnte ärgern. Und Dortmund, obwohl die mich überhaupt nicht überzeugen, sind irgendwie auch vorne dabei. Ich habe das Gefühl, Stand jetzt ist noch alles möglich. Und es gibt ja die verschiedensten Bayern-Insider und selbsterklärte Bayern-Insider, und die sagen alle, Bayern holt im Winter einen Sechser, einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Also musst du dir mal vorstellen, was die für Kohle werden ausgeben.
Finde ich absolut richtig, wenn sie das machen. Weil sie haben wirklich ein geiles Team, und wenn sie das schaffen, dort. Er hat jetzt zwei Spieler gehabt, vielleicht eben einen wie der Boateng, wie der Pavard, wo beides kann, rechts und mit ihr haben. Aber ich sehe dort mehr das grössere Problem beim Trainer. Das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Ja, der Tuchel ist sehr anstrengend. Das weisst du als Chelsea-Freund am besten. Irgendwann wird er anstrengender für alle Beteiligten. Und auch seine Aussage jetzt zum Teil, was nicht ganz so gut ist gelaufen. Bleibt es zu beobachten. Ganz anderer Meinung als du bin ich, wenn es um Stuttgart geht. Das ist mehr Wochen fliegen, mehr nicht. Also die, wenn du das Kader anschaust, chancenlos. Die werden am Schluss froh müssen sein, wenn sie Top 8 Platz werden erreichen. Klar, die Girassi bricht im Moment alles, aber im schlimmsten Fall holt man den Bayern einfach im Januar. Nein, aber ernsthaft, das Kader ist viel zu wenig gut besetzt. Also da bin ich wirklich dezidiert der Meinung, die machen es gut, aber keine Chance im Titelkampf. Leverkusen, warte noch ein paar Wochen ab, und Dortmund bin ich auch bei dir. Das ist schlussendlich zu wenig. Und darum komme ich zum Schluss. Easy für Bayern. Aber ja, wir beobachten es.
Was ich ja in der Bundesliga noch spannend finde und mit dir auch noch schnell möchte anschneiden, sind die Abstiegsplätze. Für mich ist eigentlich diese Saison so klar gewesen wie nie zuvor, wer das wird treffen, wo da irgendwie ganz klar wird runtergehen. Ich habe gedacht, Bochum schafft das niemals, jetzt sich nochmal zu halten. Heidenheim, Darmstadt, wirklich so Aufsteiger, die einfach nicht können, mithalten mit Infrastruktur und finanziellen Mitteln mit dem Rest von der Bundesliga. Und jetzt hat nach 7 Spielen Köln 1 Punkt, Mainz 2 Punkte, also Union 6, Werder Bremen 6, Borussia Mönchengladbach 6. Und man kann das auch noch weiterziehen über ganz Europa. Du hast Olympique Lyon, der glaube ich 2 Punkte hat, Fans. Mhm. Du hast Ajax Amsterdam, der zweitletzte ist, wo ja also früher noch undenkbar war. Also es hat zeitweise, glaube ich, hat es junge Kinder gar nicht gewusst, dass es einen zweiten Club gibt in Holland, neben Ajax Amsterdam. Und also du hast da wirklich so grössere Clubs oder grössere Namen, die richtig am Kriseln sind, nicht nur beim FC Basel. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, ist natürlich Faszination Fußball. Darum schauen wir, wir wissen nicht, was passiert. Du, Lyon, Serienmeister übrigens, vor etwa 15 Jahren, 10 Jahren. Und Ajax sind natürlich schon ein bisschen andere Kaliber als Köln und Mainz. Ich finde mehr dort nach Hamburg, Entschuldigung, Schalke, ja, Hamburg und Schalke oder auch Hertha, also spannender. Aber ich glaube, Heidenheim und Darmstadt, logischerweise, ja, die tippen das Absteiger, wo sie vielleicht weniger Geld haben, schlechtes Kader. Die haben noch ein bisschen den Anfangsflow nach dem Aufstieg der Euphorie. Sie haben übrigens erst 7 Punkte, glaube ich. Also sie sind ja noch nicht weit weg. Aber das ist die Spirale. Man hast du dich erinnern, dort noch mal so schlecht war. Das wo jetzt Basel lebt. Und Köln ist halt, Köln hat auch nicht wahnsinnig grosse wirtschaftliche Möglichkeiten. Wobei, ich frage mich dann immer, bei so Clubs, die haben jedes Mal 50'000 Zuschauer, warum können die nicht ein bisschen bessere, teurere Spieler verpflichten? Ja, ohne dass ich jetzt Details von ihren Kennzahlen wirtschaftlich weiss. Aber ich finde den Baumgart ein super Trainer, ein guter Typ auch, und die halten jetzt an ihm fest, egal was passiert. Aber 7 Spiele und 1 Punkt, das ist schon eine Ansage. Oder? Du kommst dann wirklich in eine Situation rein, wo wir schon x-mal erlebt haben. Und ich finde das genau das Faszinierende im Fußball, dass dann so Clubs, Teams, wobei eben Köln und Basel ist ganz grosser Unterschied. Basel ist ja mehr Bayern und Dortmund, oder? Wenn du es vergleichen. Ja. Es ist so ein bisschen wie Dortmund dann von ein paar Jahren. Ich würde jetzt nach wie vor sagen, dass Heidenheim und Darmstadt am Schluss zusammen mit Bochum auf den letzten 3 Plätzen sind. Aber ich finde es cool, die Durchmischung. Also, ich finde auch, dass Clubs, die gut arbeiten, wie Freiburg oder jetzt vielleicht Stuttgart, die schlaue Transfers gemacht haben, dass das dann auch belohnt wird, dass man das auch sieht. Oder? Dass halt nicht immer nur die gleichen Teams ganz vorne sind. Aber ich bin in der Bundesliga schwer davon überzeugt, dass es am Schluss der gleiche so aussehen wird, wie wir alle das Gefühl haben.
Ja, das Hoffenheim ist auch wieder überraschend stark. Bundesliga, muss man schon auch sagen. Ja.
Das ist so, ja.
Ja, und Union Berlin ist komplett im Seichen.
Es läuft doch dumm. Also, hast du Champions League gesehen gegen
Braga? Ja,
bitter. Ja, das ist... Ja.
Ich weiss gar nicht, was der bitter war, das Gegengol oder dass der Volland die anderen nicht macht. Dort, aber auch schon eine coole Atmosphäre gewesen, muss ich schon auch sagen.
Absolut.
Also, ich habe das in die Bitte im Hotelzimmer geschaut. Die haben schon Stimmung gemacht in dem Olympiastadion. Haben wir noch irgendetwas, was wir gerade möchten besprechen?
Ich bin erstaunt, dass du mich nicht fragst, welches Mailänder Team das erste ist in Serie A. Aber ja, das passt so für mich.
Gibt es denn zwei?
Nein, hast du recht, es gibt nur eins. Hast du natürlich recht. Das geht vergessen. Ich habe noch zwei Sachen. Einerseits, ja, ich habe bei euch gesehen, auf Boulevardmedien, Talisha Lehmann, damit wir mal wieder über Frauenfußball reden, hat ja also ein unmoralisches Angebot bekommen. Ich glaube, 100'000 Franken hat er jemand geboten, um mit ihr die Nacht zu verbringen, um es mal so zu formulieren. Superstar hat sie gesagt in einem Podcast. Die wäre übrigens auch spannend, mal bei uns im Podcast. Wenn ihr mal du weißt, wer es ist, oder? Wer ein Superstar?
Also wenn man den Podcast hört und ist ja mit dieser deutschen Rapperin Shirin David, für die sie kennen, und die hat erzählt nachher von einem ähnlichen Erlebnis mit dem gleichen Fußballstar und erzählt dann auch an welchem Ort das es war, in einer französischen Hauptstadt, dann kann man ja sich vielleicht ein oder andere vermuten. Aber
Fußballstar, jetzt kann man diese Sache nachher. Okay. Ja. Also was hat der Messi jetzt in Paris gespielt? Du bist jetzt in Miami, aber ich bin wahrscheinlich auf falscher Fährte.
Ja, also ist alles möglich. Ich glaube, das ist schwierig, da jetzt irgendwelche Behauptungen aufzustellen. Aber es ist ja, also weißt du, so, crazy, wie das noch funktioniert, wie sie es dann so erzählt, sie hat die Nachricht bekommen auf Instagram und dann hat sie nicht geantwortet und dann hat der Fußballspieler ihrem Security geschrieben. Und dann noch der Agent vom Fußballspieler auch am Security geschrieben, sie soll doch bitte und 100.000 und so. Das ist ja schon irgendwie, also fern von jeglicher Realität.
Aber du musst mir jetzt gleich schnell etwas erklären, für die, die noch zuhören. Ich bin ja nicht so Instagram-affin. Also ich gehe schauen. Wenn ich eine Direct-Message schreibe, was hat es jetzt, 15 Millionen Follower, keine Ahnung, kann jeder, liest jede Direct-Message oder wenn jetzt eben bleiben wir beim Beispiel, der Messier schreibt, wo so viele Follower selber hat, kommt das weiter oben rein in den Direct Messages? Oder wie läuft das denn? Die hat ja wahrscheinlich auch 5 Minuten oder auch 5 Sekunden irgendjemand, der schreibt, oder?
Ja, also sie sieht ja wahrscheinlich das, wo sie sieht von Leuten, wo sie ihnen auch folgt.
Ah.
Also ähnlich wie auf Twitter oder so.
Okay.
Und klar, wenn du ein Promi bist mit dem blauen Höckli, wo du aber leider inzwischen auch kannst kaufen, also das ist nicht mehr so vielsagend, aber wenn du so das Höckli hast als Promi oder grosse Figur, dann fallst du natürlich auch auf in diesen Inboxen. Aber also ja, ich würde mich da nicht auf ein Rätsel rauslassen. Man kann es vermuten und ich glaube nicht, dass es der Messi ist.
Nachdem
du das schon zweimal erwähnt hast.
Es war natürlich Blödsinn, wo du um Paris und Miami hast erwähnt. Ich kann mir noch vorstellen, wer es ist. Aber gleich mal eine Frage, wenn ich jetzt Neymar eine Direct Message schreibe, schenk mir dein Liebli. Ich habe es übrigens bestellt letzte Woche, das Liebli von Al-Hilal. Das sieht er logischerweise nicht, weil es so viele Meldungen hat. Oder ist das eine besonders naive Frage?
Also falls es da irgendwelche so Cancel-Leute gibt, die noch mithören, könnt ihr nicht den Fabio einfach mal canceln, für das es ein Al-Hilal-Liebli bestellt.
Das ist ein wunderschönes Liebli. Aber gut, wir sind abgedriftet. Wir legen es dir an in der nächsten Sendung. Kannst du das
machen? Nein, dann liest deine Nachricht zu 99% nicht. Es gibt Fußballer, die lesen fast alles. Es gibt auch Schweizer Nationalspieler, die lesen fast jede Nachricht, die sie bekommen auf Instagram. Ja.
Wäre eine schöne Frau, würde sie vielleicht lesen. Und damit ist das Thema beendet, oder?
Ja, also mit einem wilden Spruch. Ich habe noch schnell Breaking News,
die
jetzt gerade reingekommen sind, während wir den Podcast aufnehmen.
Oi.
Ein sehr, sehr, sehr grosser Fußballer, wie ich finde, hat sein Karrierenende bekannt gegeben, nämlich den Eden Hazard.
Ja.
Während wir hier aufnehmen. Und ich finde das wirklich eine der grössten Enttäuschungen in meinem Fußball-Fanleben. Weil ich habe gefunden, bei Chelsea war das sowas von unglaublich stark gewesen. Wirklich auf dem besten Weg zu einem der besten auf diesem Planet. Und dann habe ich gedacht, bei Real wird das jetzt. Und dann ist in die Sommerferien gegangen, nach dem Chelsea-Abgang zu Real Madrid und ist nie mehr dasselbe gewesen. Das ist schon, also ich finde schon, auch dass der jetzt keinen Club mehr findet, ist einfach, also der ist ja wie, der ist jünger als ich, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das etwas zur Sache dient, aber jünger ist als du, aber er ist noch nicht so alt, so medienmässig, ja. Ja, Real ist nicht für jedermann, oder? Er ist überfordert gewesen, hat, glaube 100 Millionen gekostet. Ist, glaube auch nicht immer ganz so seriös gewesen, sein Lebensstil, ohne jetzt ihm zu nahe zu treten. Aber ich bin bei dir, der hat alles gehabt, Leroy Sané plus, von Spielweise her bei Chelsea und bei Belgien übrigens auch. Und ist dann eine riesengroße Enttäuschung gewesen. Ich weiss jetzt nicht, wie ernsthaft, dass er diesen Sommer noch einen Club hat gesucht. Für mich ist es jetzt keine Überraschung, dass er zurücktritt, warum das gerade heute passiert. Weiss ich auch nicht. Der ganze Sommer hat es geheißen, dort und dort ist er im Gespräch. Kürzlich übrigens auch bei Inter, wo sich der Arnautovic verletzt hat, ist er ein möglicher Kandidat gewesen, der vertragslos ist. Mega traurig, dass er aufhört. Ja, hätte ich auch mehr erwartet. Was ich jetzt aber auch gesehen habe, ist, offenbar hat der Ronaldo, und damit schließt sich der Kreis von diesem Podcast, einer spanischen Plattform erzählt, wenn das er will aufhören. Er will also noch die WM 28 spielen. WM 26 spielen, Entschuldigung. Und der ist ja, glaube ich, 41 und er will aufhören. Also, es ist natürlich ziemlich wild, aber freut mich natürlich, dass er noch so lange dabei sein will. Und ja, die Heim-WM nimmt er auch nicht mehr mit 45, oder?
Ich weiss nicht, wie alt ist der jetzt von Andorra gewesen, der älteste Spieler, der während dem Schweizer Spiel ausgewechselt wurde?
Du meinst, vielleicht ist er dem Kader der WM mit 45.
Ja, es ist einfach nochmal ein Rekord, den er sich kann holen
kann. Ja, ist es so, ja. Ah, ist gut übrigens. Er ist übrigens, er spielt eine sehr gute Saison für die, die den saudi-arabischen Fußball nicht verfolgen.
Ja, muss man dort, sorry, ich muss jetzt so schnell erwähnen, ist der Messi, Inter Miami, Messi, also was ist er dort irgendwie jetzt, der grosse Hype um den Cup, den sie gewonnen haben und nachher jetzt die Playoffs verpasst, ist ja nichts mehr gewesen.
Ja, er ist natürlich auch noch ein bisschen angeschlagen gewesen, aber er hat schon viel bewegt. Aber ja, ist es so, ich bin logisch, wie so ein Team Ronaldo, 15 Scorerpunkte in 7 Match oder so. Und ja, er ist immer noch, er liefert noch. Und bei der Messi sind wir ehrlich, liefert auch noch. Also, schön können wir es immer noch ein bisschen erleben. Auch wenn es vielleicht noch mit dem Nationalteam ist, wo wir es ein neu grösseres Spiel sehen.
Aktuell aber nur Tabellen 3 Al-Nassr.
Jawohl.
Dein Al-Hilal, dein Club, deine neue Liebe, ist Tabellenführer. Ja.
Absolut.
Also, komm, dann gehen wir doch. Ist übrigens der letzte Podcast gewesen, wo ich 33 bin.
Wenn erst Geburtstag, damit wir das nie mehr vergessen.
Am Freitag, der 13.
Wow, okay. Cool.
Ja, cool. Schön, dass wir darüber geredet. sehen wir uns spätestens in St. Gallen.
Ich würde sagen, nächste Woche hören wir uns wieder. Übrigens am ersten Geburtstag. Nur so. Damit das auch noch gesagt ist. Ja, macht's gut, Tobi. Feiern hart und fest. Jetzt halt nicht in Tel Aviv, sondern in, keine Ahnung, im Kaufleuten. Zürich, genau.
Zürich. Ja, mache ich. Und dir wünsche ich eine ganz schöne Woche. Eben, bis in St. Gallen. Liebe Leute da draußen, geniessen noch ein schönes, warmes Herbstwetter. Vielleicht noch das ein oder andere Länderspiel. Und sonst vielleicht auch mal die Länderspielpause und kümmern euch um etwas anderes als Fußball. Ausserhalb von dem Podcast natürlich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit aktuellsten Geschichten und Ereignissen rund um die Schweizer Nationalmannschaft.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.